Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Jubiläumsfolge, nämlich der 10. Folge unseres Podcasts Neues Lernen. Und gleichzeitig ist es auch eine Spezialfolge, weil wir mal wieder einen Podcast auf einer Messe aufgenommen haben, nämlich bei der Zukunft Personal Europe in Köln.
Das kennt ihr ja schon. Wir haben ja schon einmal einen Podcast auf der Messe aufgezeichnet. Deswegen war es auch für uns ein bisschen gewohnter schon. Aber gleichzeitig haben wir auch einiges anders gemacht. Wir hatten dieses Mal nur einen Gast auf der Bühne. Und wir haben uns auch diesmal, wir haben ja gelernt vom letzten Mal und haben uns dieses Mal gegenübergesetzt statt hintereinander, sodass wir uns so ein bisschen mit Blickkontakt darüber abstimmen konnten, was wir so als nächstes fragen. Schade war nur, dass dieses Mal keine Uhr auf der Bühne war und natürlich nur meine liebe Kollegin Julia gut ausgestattet mit einer Uhr war und ich mich deswegen voll auf dich verlassen musste, dass du den Schlusspunkt sozusagen
setzt. Aber hat gut geklappt, oder?
Hat gut geklappt, ja. Also ich habe immer weiter gefragt und irgendwann hast du dann gesagt, so, jetzt kommen wir auch mal zum Schluss.
Genau. Anders war auch, dass wir dieses Mal ein bisschen einen anderen thematischen Fokus hatten. Also in unserem Heft, kennt ihr das ja auch, haben wir eine Rubrik, die sich um die Führungsthemen kümmert und wir haben auch jetzt ein Führungsthema ins Zentrum gerückt, nämlich das sogenannte Kiss-Up-Kick-Down-Phänomen. Und unser Gast hierfür war Professorin Fabiola Gerpott.
Kiss-Up-Kick-Down, also nach oben buckeln, nach unten treten, tritt auf, weil es eine Funktion hat. Damit es also nicht mehr vorkommt, muss ich diese Funktion wegnehmen. Das heißt, Führungskräfte dürfen damit keine Karriere mehr machen. Und um das zu erreichen, brauche ich eine Kultur, in der Menschen den Mut haben, auch offen zu kommunizieren, wenn ihre Führungskraft sie unfair, ungerecht behandelt.
Professorin Gerpott hat zu dem Phänomen Kiss Up, Kick Down geforscht, zusammen mit Professor Quakebeke. Und auf der Bühne konnte sie deswegen die aktuellen Erkenntnisse aus ihrer Forschung darstellen und hat uns auch gezeigt, warum dieses Phänomen heute überhaupt noch so aktuell ist. Also es klingt ja eigentlich eher wie etwas, was so aus alten Hierarchien kommt, das vielleicht in Startups auch gerade überhaupt nicht mehr so gelebt wird. Und wir saßen ja schließlich auch auf der Future of Work Stage auf der Messe. Insofern war das interessant, wie sie uns erläutert hat, warum das Phänomen auch heute noch in der neuen Arbeitswelt aktuell ist.
Und auf diese Bühne nehmen wir euch jetzt einfach direkt mit. Ich würde sagen, ab ins Gespräch.
Gespräch. Liebes Publikum, begrüßen Sie jetzt erstmal mit mir zusammen Frau Professor Fabiola Gerpott. Herzlich willkommen, Frau Gerpott. Ja, du bist Professorin für Leadership an der WHU Otto Beisheim School of Management. Und wir haben uns ja erst vor kurzem auch persönlich getroffen, als du ausgezeichnet wurdest von unseren Kollegen vom Personalmagazin als eine der 40 führenden HR-Köpfe. Die Laudatio bezog sich auch darauf, dass eben deine Forschung immer einen sehr, sehr hohen Praxisbezug hat. So auch heute unser Thema mit großem Praxisbezug, das Kiss-Up-Kick-Down-Phänomen in der heutigen Unternehmenswelt.
Und ich würde sagen, Fabiola, wir holen erstmal die Hörerinnen und Hörer und eben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ab. Könntest du mal ganz kurz definieren, was hinter diesem Phänomen eigentlich steckt?
Sehr gerne und erst auch mal von mir herzlich willkommen alle hier. Also für die, die jetzt zuhören, sehen natürlich nicht, dass hier ganz viele spannende Gesichter uns anschauen und wissen wollen, was denn KUKD sein soll. Kiss up, kick down. Auf Deutsch könnte man sagen, nach oben buckeln, nach unten treten. Und darunter oder dahinter verstecken sich Führungsverhaltensweisen von Führungskräften, die nach oben hin halt sehr nett sind, sich einschleimen, sich nur von der besten Seite zeigen und nach unten hin ganz gern treten, also die eigenen Mitarbeiter ausnutzen, auch mal ihre Emotionen an denen auslassen und so versuchen, das meiste aus denen rauszuquetschen.
Und ich habe schon gesagt, du hast aktuell dazu geforscht. Warum gerade jetzt? Also man sollte doch meinen, in der heutigen Arbeitswelt braucht es ein solches Phänomen nicht mehr.
Sehr gute Frage, warum gerade jetzt? Das hat zwei Gründe. Zum einen sehen wir in der Führungskräfteweiterbildung, dass das oft ein Thema ist, was aufkommt. Und dann habe ich in die Forschung geguckt, denn das ist ja das Spannende, was man tun kann als Forscherin, dass man sich nicht irgendwas überlegt, sondern schaut, gibt es irgendwie Forschung dazu? Und es gibt relativ wenig. Und das hat uns zum einen bewogen, diese Forschung zu machen. Zum anderen ist interessant, dass jetzt bei diesem ganzen Remote-Work, Hybrid-Work, es ja viel auch um Interaktion geht und ein großes Risiko für dieses Kiss-Up-Kick-Down ist, dass gerade Führungskräfte, die das machen, jetzt wieder sehr viel strategischer agieren können. Denn was ja vorher zum Beispiel manchmal noch zumindest zufällig passiert ist, ist, dass sich Menschen auf verschiedenen Hierarchieebenen, also der Mitarbeiter und dann vielleicht die Führungskraft von 2, 3 Ebenen darüber zufällig mal bei der Kaffeemaschine getroffen hat, wenn sie mittags irgendwie essen gegangen sind. Und dann konnte man auch mal was fallen lassen, wenn man nicht so zufrieden war vielleicht. Jetzt, wenn alles wieder viel mehr remote oder hybrid ist und ich die Menschen nicht mehr so natürlich treffe, ist es viel schwieriger. Ich habe nicht mehr so eine zufällige Begegnung, wo ich mal fallen lassen kann, dass man schlecht behandelt wird, sondern ich müsste ja quasi entweder mich aktiv beschweren oder einen Teams-Call einstellen und dann sagen, meine Führungskraft ist schlecht, und das machen halt die wenigsten.
Okay, das heißt, einer der Gründe, warum wir auf dieses ja eigentlich schon ältere Führungsphänomen immer noch treffen, ist, dass wir verstärkt remote jetzt wieder arbeiten. Gleichzeitig wandelt sich ja aber auch die Arbeitswelt. Wir sitzen ja hier auch auf der Future of Work Stage. Und man geht ja eigentlich davon aus, dass Hierarchien meistens flacher werden, dass auch der Umgang bei der Führung ein bisschen stärker mitarbeiterorientiert ist. Aber trotzdem sagst du, das hält sich, das Phänomen. Und warum eigentlich?
Also zunächst mal, klar kann man sagen, Hierarchien werden flacher, aber sie sind ja durchaus noch da. Also Unternehmen funktionieren ja so, dass es verschiedene Ebenen gibt, und in den meisten Unternehmen ist das auch noch so. Das heißt, dieses Phänomen findet ja immer dann statt, wenn es irgendwie Leute da drüber und Leute da drunter gibt und ich möchte nach oben. Und da das noch da ist, in den meisten Unternehmen, sehen wir das Phänomen auch noch.
Gilt das denn auch für Startups, wo ja doch häufig eine andere Kultur herrscht? Trifft man das dort auch an?
Das denkt man so, dass in Startups das vielleicht alles besser wäre. Tatsächlich sehen wir aber, dass dort Kiss Up, Kick Down sehr oft eine große Chance hat, weil nämlich hier ein wichtiger Faktor zutrifft. Und dieser Faktor ist Zeit. Damit das funktioniert als Führungskraft, muss ich schnell quasi von einer Position zur nächsten, damit das keiner entdeckt oder damit es halt nicht auffällt. Und wenn ich jetzt in einem klassischen Konzern bin, wo es viel Feedback gibt, wo es viel klassische Karriereleiter gibt, dann kann man sagen, ja, das ist ja langweilig, das dauert so lang. Aber es hat auch Vorteile. Nämlich es hat den Vorteil, dass man solche Verhaltensweisen eher entdeckt und dann je nach Unternehmenskultur zumindest das Potenzial hat, eher dagegen anzugehen. In Startups, wo ich ganz schnell weitergehe und es eigentlich alles nur auf Wachstum, Schnelligkeit, Geschwindigkeit ausgerichtet ist, habe ich ganz im Gegenteil eine große Chance dazu, Kiss Up, Kick Down zu zeigen.
Okay, das heißt, da herrschen auch einfach noch nicht so die Vorsichtsmaßnahmen sozusagen, die Strukturen, mit denen man das so ein bisschen eindämmen könnte, wie in einem Konzern, das da irgendwie schon ein Stück weit in der Führungskultur dann weiter ist.
Ja, also Zeit ist ein Punkt und auch die Strukturen, die wir haben. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, Kultur ist auch ein anderer. Also wenn ich eine Kultur habe, in der Mitarbeiter von unteren Ebenen nach oben auch sprechen können, wo es irgendwie ein System gibt, wo ich anonymisiert Feedback geben kann und das wird auch gesehen, da kann ich was tun. Wenn es ein Konzern ist, wo es das auch nicht gibt, dann natürlich habe ich da auch super Chancen als Führungskraft, die damit versucht durchzukommen.
Gibt es da irgendwie Zahlen aus deiner Erforschung? Konntest du irgendwie belegen, wie häufig das auftritt und dann eben im Vergleich auch vielleicht Konzern, Startup oder so?
Man sieht recht deutlich, dass man, wenn man Mitarbeitende befragt, dieses Phänomen oft beschreiben wird. Oder auch wenn man Arbeitgeberplattformen systematisch analysiert, sieht man, das ist ein oft auftretendes Problem. Was schwieriger ist, ist das wirklich systematisch zu untersuchen, weil die Idee dahinter ist ja, dass die Führungskraft das versteckt. Das heißt, die Leute da drüber, wenn ich die befragen würde, würden eher sagen, nee, total netter Typ oder total nette Dame, immer vorbildlich. Und die sehen ja nicht, dass sie nach unten hin ordentlich runterkicken. Die unten sagen das vielleicht, aber wenn ich nur die befrage, weiß ich ja nicht, ob das auch die Realität ist oder ob die einfach unzufrieden mit dem Unternehmen sind und deswegen jetzt über ihre Führungskraft lästern. Das heißt, das wirklich ganz systematisch, was wir wissenschaftlich als gut beschreiben würden, zu untersuchen, ist gar nicht mal so einfach.
Okay, und gibt es so eine Art gefühlte Wahrheit? Ich habe das vorhin schon mal in einem Podcast, den wir aufgenommen haben, auch gefragt. Ist ja eine Rubrik aus der Süddeutschen Zeitung, wir wollen ja die Quelle nicht unterschlagen. Aber gibt es so eine Art gefühlte Wahrheit eben darüber, dass es, wie häufig das so in Konzernen noch auftritt heute?
Eine genaue Prozentzahl kann ich nicht sagen. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass man ja denken würde, das wäre irgendwie Persönlichkeit oder so. Und es gibt bestimmt Personen, die da auch bestimmt besonders zu geneigt sind. Aber tatsächlich, und das ist uns auch wichtig zu sagen, ist es eher ein situativer Faktor, wie Führungskräfte reagieren. Und zwar, weil es funktional für sie ist. Das heißt, es ist eine Unternehmenskultur, ein Unternehmen, was es möglich macht, dass wenn ich dieses Verhalten zeige, ich schneller Karriere mache, ich schneller vorankomme, ich irgendwie Belohnungen bekomme. Und deswegen passiert das.
Wenn du jetzt sagst, es gibt eben Punkte in der Kultur, die ein solches Verhalten befördern oder eben indirekt bestärken, weil es funktioniert. Wenn wir das mal umdrehen, was müsste man quasi tun oder welche Maßnahmen hast du im Kopf, um dieses Phänomen wieder einzudämmen? Weil, dass wir das nicht wollen, sind wir, glaube ich, uns alle einig. Und fangen wir doch gerade mal bei der Unternehmenskultur an. Also was könnte ein Unternehmen tun, um dieses Verhalten zu verhindern?
Eine gute Frage, was können wir machen? Und darin soll es ja auch gehen. Als erstes Konzept, was bestimmt jeder ja schon mal gehört hat, so dieses Thema psychologische Sicherheit, das spielt natürlich eine große Rolle, warum Mitarbeitende nicht sich äußern. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das erreichen? Um das zu erreichen, hilft erstmal, dass ich irgendwie einen Kanal habe, als Mitarbeitender oder generell in der Unternehmenskultur verankert, Feedback zu geben. Das heißt, anonyme Feedback-Systeme, 360-Grad-Feedback, alles, wo ich an verschiedenste Meinungen rankomme und nicht als Einzelner damit schlecht dastehe, sind Möglichkeiten, um das erstmal überhaupt transparent zu machen.
Und wenn wir auf die einzelnen Mitarbeitenden gehen, also klar, ein Faktor wäre dann, dass sie sich sicher genug fühlen, das irgendwie kommunizieren zu dürfen. Gibt es noch weitere Faktoren, um Mitarbeitende zu stärken, dass sie sich vielleicht auch aktiv dagegen wehren?
Bei Mitarbeitenden ist erstmal wichtig zu schauen, wer ist davon besonders betroffen. Und was wir da sehen, ist, dass vor allem so High Potentials besonders betroffen davon sind. Das heißt, Führungskräfte quetschen in ihrem Team vor allem die aus, die schon sehr viel leisten. Und das funktioniert erstaunlicherweise oft gut. Jetzt wundert man sich und denkt sich, ja, aber die High Potentials, die Talente, liest man doch immer, die sind so rar, die müssen sich doch als allererstes beschweren gehen. Faktisch ist es aber so, dass gerade die ganzen oder die High-Performer oft natürlich auch dieses Insecure-Overachiever-Syndrom haben, also dass sie eigentlich denken die ganze Zeit, oh nein, irgendwann merkt jemand, dass sie es eigentlich gar nicht kann. Und deswegen, wenn jetzt so eine Führungskraft reinkommt, die auf einmal total negativ sich denen gegenüber verhält, deswegen denken die erstmal, es muss ja an mir liegen. Das sehen wir ganz oft. Und dann strengen die sich erstmal mehr an und versuchen sozusagen dieser Kickdown-Führungskraft wirklich bessere Leistung zu liefern, mehr zu liefern, bis sie irgendwann merken, das geht nicht. Und der erste Schritt ist also erstmal, auch gerade diesen High Potentials klar zu machen, dass sie eine Möglichkeit haben sollten, sich zu äußern. Das gilt natürlich für alle anderen auch, aber das finde ich einmal wichtig zu betonen, weil wir so oft denken, dass diese Gruppe von selbst ja quasi sich sofort immer äußern würde. Und das Gegenteil ist der Fall.
Und was würdest du sagen, kann man mit allen anderen Mitarbeitern machen, die jetzt vielleicht nicht so stark betroffen sind, aber trotzdem auch?
Also erstmal muss man ja damit leben, dass das faktisch wahrscheinlich die Führungskraft erstmal da bleiben wird. Selbst wenn ich jetzt anfange, mich zu beschweren und ich gehe irgendwie eine Ebene darüber, wird es ja wahrscheinlich nicht von heute auf morgen so sein, dass die Führungskraft weg ist. Das heißt, erstmal bei mir selber anzufangen, ist natürlich dieses Phänomen zu beobachten, zu verstehen, wie die Führungskraft sich verhält und für mich Strategien zu finden, wie ich jetzt meine Energie hier erstmal retten kann, mich sozusagen so weit wie möglich schützen kann. Ich könnte jetzt irgendwie darüber reden, wie ich versuche, der Führungskraft zu erklären, wie sie eine bessere Führungskraft wäre. Das ist aber sinnfrei, weil die macht das ja aus einem bestimmten Grund, nämlich weil es funktional für sie ist. Das heißt, die Mitarbeitenden irgendwie in die Verantwortung zu ziehen und zu sagen, die müssen sich nur ihrer Führungskraft gegenüber anders verhalten, würde ich sagen, ist nicht zielführend. Ich muss versuchen, mich zu schützen und dann andere Wege zu suchen, diese Führungskraft wegzubekommen. Ich werde wahrscheinlich nicht die Führungskraft ändern.
Wenn wir da kurz die Perspektive ändern und aus der Sicht von einem oder einer Mitarbeiterin zu schauen, die vielleicht auch neu im Unternehmen ist und die das von außen feststellt, dass es da eine Führungskraft gibt, die eben wahnsinnig gerne sozusagen das Kiss-Up-Kick-Down-Phänomen anwendet. In unserem Podcast ja die Rubrik ganz konkret.
Ganz konkret.
Deswegen die Frage an dich ganz konkret, was tue ich sozusagen als Beobachtende, damit das nicht weiter vorkommt. Ich kann ja dann auch schlecht anschwärzen, bin ja aber selbst auch gar nicht Leidtragender. Was macht man da ganz konkret dann?
Also ich bin nicht in dem Team, aber Ich bin irgendwie in einem Nachbarteam und sehe, das passiert da. In dem Fall habe ich natürlich eine relativ gute Position, um jetzt an für höhere Führungskräfte ranzutreten und dieses Phänomen zu beobachten, weil ich zum einen neu bin, das heißt, sie glauben mir auch, dass ich es halbwegs objektiv wahrscheinlich ansehe und zum anderen ja nicht direkt eine Bestrafung durch die direkte Führungskraft zu befürchten habe.
Okay, also ganz offen das einfach einsprechen ist
ja.
Erste.
Und ich glaube, wir können auch Mitarbeitenden mehr beibringen, solche Verhaltensweisen zu identifizieren. Zum Beispiel sieht man so ein Verhalten, nennt sich auf Englisch Moral Licensing oder ist in diesem Kontext untersucht, bei dem Führungskräfte halt einmal erstmal ganz nett sind und danach dann aber wieder ganz viele Sachen falsch machen oder moralisch fragwürdig machen und dann wieder ganz nett sind. Also es ist nicht konsistent negativ, sondern immer so ein Hin und Her. Und wir wissen eigentlich aus der Operantenkonditionierung, das ist natürlich das Beste, um irgendwie Mitarbeitende noch bei der Laune zu halten. Und wenn ich das einmal einfach verstanden habe als Mitarbeiter, dass ich mal in einem kurzen Training nur war, in dem mir beigebracht wurde, wie identifiziere ich solche Verhaltensweisen, dann falle ich da natürlich auch nicht so schnell drauf rein, sondern äußere mich vielleicht eher.
Wie könnte man so eine Weiterbildung nennen? Ist das irgendwie... Hat das was mit Achtsamkeit auch zu tun? Also weil ich lerne ja nicht, wie jemand führt, sondern wie ich geführt werden will sozusagen.
Ja, es ist in gewisser Hinsicht auch Achtsamkeit, aber ich würde mehr sagen, es ist ein ganz konkretes Verhaltenstraining. Also wir wissen einfach aus der Forschung ganz viele von diesen Strategien, die man auf der einen Seite natürlich Führungskräften beibringen kann oder die nachlesen kann, aber genauso gut könnte man ja auch Mitarbeitenden beibringen, die zu erkennen. Und leider ist der Fokus im Moment noch sehr stark auf Führungskräftetrainings und die sollen alles Mögliche können. Aber dass Mitarbeitende eigentlich eine mindestens gleichwertige Rolle in Führungsprozessen haben, das wird oft übersehen.
Und wenn wir jetzt mal die Ebene über der Führungskraft, die das Kiss-Up-Kick-Down-Phänomen anwendet, betrachten, also die Führungskraft, die bei der sich die andere Person einschleimt, wie du ja vorhin auch schon mal gesagt hast. Was sind es denn für Leute, die da auch ein Stück weit ja drauf reinfallen oder die das gar nicht wahrnehmen, dass sie da irgendwie besonders umgarnt werden? Könnte man denen nicht auch Strategien an die Hand geben, wie sie sowas eher bemerken? Oder wie verhindert man das, dass sozusagen die auf der höheren Ebene eben da drauf reinfallen?
Gute Frage, ob sie das überhaupt wollen, weil viele finden das ja auch ganz schön, wenn jemand kommt und ihnen so ein bisschen Honig um den Mund schmiert. Aber was wir tatsächlich aus der Forschung so beobachten oder annehmen, ist, dass es vor allem die Führungskräfte sind, die selbst gerade nicht so viel Ressourcen haben. Also diejenigen, die sowieso schon gut Karriere machen, die gut vernetzt sind und so weiter, die sind eigentlich gar nicht so sehr bedroht, weil denen fällt recht schnell auf, wenn sich jemand einschleimt. Wer dafür mehr anfällig ist, sind diejenigen, die, bei denen es selbst gerade nicht so läuft, kennt man ja auch von sich selbst, wenn es irgendwie gerade nicht so rund läuft, dann freut man sich vielleicht nochmal mehr über einen Lob und eine Anerkennung und ist auch anfälliger für sowas, als wenn man eh schon selber gut unterwegs ist und das gar nicht so sehr braucht.
Das heißt aber, wie könnte man das denn ändern, dass man eben die Führungsebene obendran auch ein Stück weit schult, dass sie sowas nicht durchgehen lässt?
Also das ist dann doch eher ein Kulturthema, als die Führungskraft selbst zu schulen, weil wenn diejenigen das oben durchgehen lassen, heißt es ja, dass ich in einem Unternehmen bin, wo das anscheinend auch irgendwie zur Strategie dazugehört. Wahrscheinlich sind die selbst irgendwie dann dadurch vielleicht der ein oder andere dahin gekommen und haben für sich selbst das als recht funktional erlebt. Und denken, jetzt nachdem ich die ganze Zeit diesen Weg hier hochrobben müsste, will ich jetzt aber auch schön, dass jetzt die anderen, die hier unter mir sind, das quasi zurückliefern müssen.
Das heißt, wie kann man denn so ein Unternehmen sozusagen von oben her oder von unten her aufrollen? Also, dass man wirklich die Unternehmenskultur so prägt, dass man sagt, hier auch geht ja auch durch die Eignungsdiagnostik hindurch, dass man da eben objektiveren Blick drauf hat, wer jetzt in höhere Führungspositionen gelangt. Wie macht man das denn, dass man das so prägt, dass sowas eben nicht mehr vorkommen kann?
Ja, Eignungsdiagnostik ist sicherlich ein Weg, aber ich hatte ja eingangs schon gesagt, Persönlichkeit mag ein Faktor sein, aber uns ging es mehr darum, dass es wirklich dieses Kulturthema ist. Eine Kultur, in der ich durch diese Ressourcen, die ich durch Kiss Up, Kick Down gewinne, vorankomme. Und um das abzuschaffen, brauche ich einfach eine psychologisch sichere Kultur, in der Menschen den Mut haben, Fehler zuzugeben, aber auch sich selbst halt eben zu äußern. Und da können wir, glaube ich, ganz viel zum Beispiel aus dieser Fehlermanagementkultur auch lernen, wenn wir jetzt über dieses Thema reden, weil alles, was wir so Fehler ansprechen gilt, gilt gleichermaßen auch dafür, wenn ich versuchen möchte, Menschen dazu zu bringen, schlechtes Führungsverhalten eher zu äußern.
Und mal davon abgesehen, eben Kommunikation und psychologische Sicherheit, was könnten wir auch machen, damit quasi dieses Verhalten aus der Organisation heraus nicht mehr nötig ist? Sprich, dass ich als Führungskraft zum Beispiel einen Karriereweg habe, der transparent ist. Also gibt es da noch Hebel, die wir drehen könnten, damit Führungskräfte gar nicht denken, oh, ich muss noch mehr Ressourcen schaffen, vielleicht gibt es jemanden, aus dem ich schöpfen kann, vielleicht gibt es jemanden, der empfänglich ist, wenn ich besonders nett bin. Also für diese Führungskräfte, was kann man da noch machen?
Also wenn wir so klassische Anreizsysteme sehen, wo ich als Individuum gerankt werde, irgendwie mit meinen Peers verglichen werde und dann komme ich voran, das ist natürlich recht anfällig für Kiss Up Kick Down. Das heißt, wenn man an diese Anreizsysteme rangeht und sowas wie 360-Grad-Feedback auch relevant dafür macht, wenn man überlegt, wie kann man verhindern, so eine sehr kompetitive Kultur zu haben, das würde helfen. Wir haben zum Beispiel Forschung, die zeigt, dass wenn ich mich jetzt selbst, wir würden uns jetzt auf einer Ebene sein, ich würde mich mit dir vergleichen und du bist jetzt besser, dann verhalte ich mich dir gegenüber richtig fies, wenn wir in einer sehr kompetitiven Kultur unterwegs sind, weil dann bin ich neidisch, eifersüchtig, denke irgendwie, dass du besser bist, ist schlecht für mich. Wenn wir aber in einer eher wenig kompetitiven Kultur sind, wo es wirklich um Zusammenarbeit geht, sehen wir, dass bei demselben Vergleich rauskommen würde, ich freue mich für dich und ich denke irgendwie darüber nach, was ich von dir lernen könnte. Das heißt, dieses Kompetitive, was man durch so klassische Anreizsysteme viel sieht, ist natürlich recht förderlich für Kiss Up, Kick Down.
Sind da eigentlich einzelne Branchen vielleicht auch sozusagen stärker betroffen als andere? Wenn man sagt, eine sehr kompetitive Kultur ist ja häufig in der Beratungsbranche zum Beispiel anzutreffen, trifft man da auch verstärkt auf diese Führungskultur häufig?
Ja, die Beratungsbranche ist eine besonders interessante, weil die natürlich objektiv gesehen oft schon Feedback-Systeme eingeführt hat. Das ist ja oft so, dass die Consultant-Teams auch an ihren Projektlead Feedback geben müssen. Wenn man aber da ja mal reingeht und so sich ein bisschen anonymisiert mit denen unterhält, dann ist es ja oft so, dass die Leute im Team zwar ihre Führungskraft bewerten können und daran hängt auch deren Vorankommen, aber das ist genau das Problem. Deren Vorankommen hängt daran, wie sie die Führungskraft bewertet und die Führungskraft fragt natürlich vorher nach und sagt so ein bisschen tit-for-tat-mäßig, hey, damit du jetzt eine gute Bewertung kriegst, hätte ich aber auch ganz gerne eine gute und dann ist es zwar ein Feedback-System, was da ist, aber eigentlich nicht wirklich, als solches würde ich jetzt sagen, zählt.
Ist das Phänomen eigentlich was, was wirklich irgendwie immer den persönlichen Erfolg und das persönliche Vorankommen vorne dran stellt? Weil man könnte ja auch sagen, eine Führungskraft, die das beherrscht, ein Stück weit zu buckeln nach oben, kann ja auch das ganze Team mit voranbringen und da strategisch vorgehen, das Team im Unternehmen zu platzieren. Ist das, kann man das auch sagen, dass es da als strategischer Gedanke auch wertvoll fürs Team sein kann oder ist es wirklich immer so was Individuelles?
Was du da beschreibst, finde ich eine schöne Idee, dass ich irgendwie nach oben versuche,
schön
mein Team nach,
ist schön, aber gut, nicht realistisch.
Gut, zu positionieren, aber was du ja auch beschreibst, ist quasi der Kickdown-Aspekt ist ja dann weg, weil ich bin ja jetzt in meinem Team, ich versuche irgendwie voranzubringen und das, glaube ich, ist eine, für das Team auch eine schöne Sache eigentlich. Mhm. In dem Moment, wo ich mein Team aber ausnutze, bringe ich sie eigentlich nicht voran.
Das wäre dann eher der Sidekick. Ich müsste also andere Teams sozusagen
nach vorne bringen.
Genau. Gibt es jetzt eigentlich in dem Bereich noch irgendwie so eine Art offene Forschungsfragen oder wo gehst du da als nächstes dran? Gibt es da noch weiteres, was du geplant hast zu dem Phänomen?
Es gibt eine Menge natürlich und eine besonders interessante finde ich, wie können wir Mitarbeitende wirklich dazu bringen, gegen sowas aufzusprechen. Also was, ihr habt ja ganz viele auch danach gefragt, was ist das konkret? Und konkret zum Beispiel festzulegen, wie genau muss eine Kultur sein, welche Trainings funktionieren, kann irgendwie Mitarbeitenden eine App geben und jeden Tag üben die das und dann sprechen die auch wirklich mehr. Also das ganz konkret zu untersuchen, was funktioniert, das wäre eine große Richtung. Und die zweite große Richtung, die geht so ein bisschen in Future of Work, wäre, ob wir KI nicht nutzen können, um natürlich auf anonymisierter Ebene, aber die Kommunikation von Führungskräften automatisch zu analysieren im Hinblick auf die ausgedrückten Emotionen. Weil was Kiss Up, Kick Down ja bedeutet, ist, in meinen E-Mails, die ich wahrscheinlich, oder meinen Chat-Messages, die ich zu den Leuten über mir schreibe, bin ich wahrscheinlich immer positiv, relativ nett, mache viele Unterstützungsvorschläge und zu denen nach unten mache ich eher Arbeitsaufträge, negative Kommunikation, Anmotzen, all das. Und eine KI- oder Spracherkennungssoftware, die man jetzt einfach nur über E-Mails laufen lässt, die nur diese Emotionswörter sozusagen rauspickt, könnte ja, trotzdem sie jetzt nicht rausgibt, was genau geschrieben wurde, aber könnte mir auf so einem Dashboard so ein Warnsignal geben. Mhm. Achtung, bei hier den 5 Führungskräften sieht die Kommunikation immer, fällt die immer sehr auseinander.
Macht ihr das in der Forschung? Wendet ihr sowas tatsächlich schon an, so eine Analyse?
Ja, Sprachanalyse wenden wir an und das ist auch beeindruckend, wie gut die KI inzwischen diese Textanalyse kann. Diese Emotionsanalyse gibt es tatsächlich schon sehr lange. Das wirklich Interessante ist jetzt, die KI auf die großen Datenmengen und dann verschiedene Zielgruppen zu setzen.
Und in der Praxis, stelle ich mir vor, ist da ein datenschutzrechtliches Problem direkt dahinter?
Exakt. Datenschutz ist in der Realität noch so ein bisschen im Weg, wie bei vielen Führungs- oder auch mitarbeitenden Themen. Aber ich denke, wenn wir sehen werden, dass andere Unternehmen in der Welt das nutzen und auch mal den ethischen Aspekt dahinter berücksichtigt. Die Idee ist ja eine gute. Klar möchte ich nicht, dass das negativ irgendwie ausgenutzt wird, um da bestimmte Leute rauszuschicken. Aber die Idee ist eine gute und wenn wir sehen, dass wir das irgendwie auch mit ethisch vertretbaren Standards durchführen können, finde ich, dass KI durchaus nur Möglichkeiten da bietet.
Ich habe versprochen, dass ich die Uhr ein bisschen im Blick behalte. Eine letzte Frage geht, glaube ich, noch vor unserem Abschlussstatement, die ich jetzt mir persönlich während der ganzen Zeit kam. Du hast ja selber gesagt, wir müssen Leute stärken, damit sie überhaupt mal darüber sprechen. Wie habt ihr es überhaupt geschafft, quasi Forschungsdaten zu bekommen, wie oft es vorkommt, welche Mitarbeiter betroffen sind? Also haben da die Mitarbeitenden anonymisiert gesprochen oder wie habt ihr das gemacht?
Ein ganz einfacher Weg sind Arbeitgeberplattformen. Es ist erstaunlich, was die Leute da so alles äußern. Und tatsächlich kommt dieses Wort nach oben buckeln, unten treten oder auch die Beschreibung ganz oft vor. Also diese Daten kann man ja einfach öffentlich runterziehen und kann das auch sehr systematisch analysieren, dass das vorkommt.
Dann würde ich sagen, jetzt ist wirklich Zeit für unser Abschlussstatement. In 2 bis 3 Sätzen nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Kiss-Up-Kick-Down-Phänomen. Was muss man tun, damit es nicht mehr weiter vorkommt in der Unternehmenswelt?
Kiss-Up-Kick-Down, also nach oben buckeln, nach unten treten, tritt auf, weil es eine Funktion hat. Damit es also nicht mehr vorkommt, muss ich diese Funktion wegnehmen. Das heißt, Führungskräfte dürfen damit keine Karriere mehr machen. Und um das zu erreichen, brauche ich eine Kultur, in der Menschen den Mut haben, auch offen zu kommunizieren, wenn ihre Führungskraft sie unfair, ungerecht behandeln.
Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Fabiola, für, dass du uns Rede und Antwort sozusagen gestanden bist. Und vielen Dank ans Publikum. Zuhören. Noch einen schönen, erfolgreichen Messetag wünsche ich.
Also es hat sich gezeigt, dieses Phänomen ist noch lange nicht weg aus den Unternehmenskontexten. Und auch am Ende, Frau Gerport hat nochmal in die Runde gefragt, wer dieses Phänomen eigentlich kennt von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und da haben sich doch mehr gemeldet, als ich es ehrlicherweise erwartet hätte. Und sind auch noch ein paar nach vorne gekommen und haben sie persönlich nochmal nach ihren Forschungsergebnissen und Einschätzungen gefragt.
Ja, ich finde, da zeigt sich, dass wenn wir immer von der schönen neuen Arbeitswelt reden, doch oft wir noch in alten Phänomenen verhaftet sind und gerade auch die Führung nicht immer so auf dem Standard ist, sagen wir mal, wo wir sie gerne hätten. Gleichzeitig ist ja im Gespräch auch nochmal sehr, sehr deutlich geworden, dass es jetzt auch nicht nur von der einzelnen Führungskraft abhängt und es jetzt auch nichts bringt, nur die einzelne Führungskraft zu schulen, sondern es ist natürlich wieder eingebettet in die Unternehmenskultur. Es geht auch darum, welche Werte die Unternehmenskultur spiegelt. Und wie auch schon mal in unserem Podcast mit Frau Professorin Kaufeld klar wurde, es hängt ja einfach Organisationsentwicklung und Personal- oder Führungskräfteentwicklung zusammen. Und das ist auch in dem Gespräch mit Frau Professor Gerport nochmal klar herausgekommen, dass wir einfach uns, um dem Phänomen zu begegnen und es aus der Arbeitswelt sozusagen verbannen zu können, den 3 Ebenen widmen müssen, sowohl der Unternehmenskultur, der Organisationsentwicklung als auch der Führungskräfteentwicklung und auch wir müssen die einzelnen Mitarbeitenden stärken, dass wenn ihnen das sozusagen auffällt oder sie selbst davon betroffen sind, dass sie dann eben auch wissen, wie sie damit umgehen können.
Nachdem du das jetzt so schön zusammengefasst hast, bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage übrig. Ich würde sagen, wir gehen direkt zu unserer Checkout-Frage.
Checkout.
Wurden all deine Fragen geklärt?
Auf der Bühne?
Ja.
Ja, ich fand ja, dass wir mit Fabiola Gerport einen Gast hatten, die sehr prägnant auf unsere Fragen geantwortet hat. Und dadurch hatten wir auch irgendwie ein bisschen mehr Zeit, fand ich. Also gut, ich hatte ja, wie gesagt, keine Uhr, aber ich hatte den Eindruck, wir hatten ein bisschen mehr Zeit, noch mehr Nachfragen stellen zu können. Und wir hatten ja auch mit Kiss Up, Kick Down so ein Einzelfänomen, also so ein ganz knappes Thema sozusagen, dass wir dann ein bisschen tiefer gehen, da einsteigen konnten. Insofern fand ich ja doch, meine Fragen wurden geklärt.
So ging es mir tatsächlich auch. Mir ist das während unseres Gesprächs aufgefallen, dass wir durch das Thema, das eben enger zugeschnitten war als andere Themen, wie zum Beispiel, wie hängen Personal- und Organisationsentwicklung zusammen, das ist ja viel, viel komplexer und breiter und das lässt sich eben auch nicht mit nur einer Studie irgendwie abdecken, dass wir dadurch mehr Raum hatten, ins Detail zu gehen. Und das fand ich wirklich auch mal sehr, sehr angenehm.
Enger geschnitten war das Wort, das ich vorhin gesucht habe. Vielen Dank dafür, Julia. Ja, aber damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Das war jetzt, liebe HörerInnen, sozusagen Teil 1 von der Messe, denn wir haben auf der Messe noch einen zweiten Podcast aufgenommen. Dafür waren wir in der kuscheligen neuen Podcast-Box, die Messe bereitgestellt hat und haben mit Frau Professorin Ternes gesprochen über nachhaltige Führung. Das hört ihr dann in 2 Wochen.
Genau, in dem Fall. Tschüss.
Bis dahin, macht's gut.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning neu gedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner. Neues Lernen.